Sozioport Lernen, Lernen, Lernen mit Herrn Breitenbach und Gästen. Ganz kurzer Hinweis, bevor es losgeht, das ist eine Spezialausgabe von Lernen, 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 nämlich im Zuge der Corona-Krise, wo ich mir in sehr kurzen Abständen Gäste einlade, um über verschiedene Themen im Bereich der Bildung zu sprechen, wo gerade die Krise hart einschlägt, aber wo wir auch schon die ersten Gedanken über die Krise hinaus formulieren. Das nur als Orientierung. Und jetzt geht das Gespräch mit meinem heutigen Gast los. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe von Lernen, 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 trotz Corona, so haben wir das mal benannt auf die Schnelle, und es geht hier darum, ja, um akute Hilfestellung für alle zu geben, die sich mit dem Thema Bildung beschäftigen und wie man jetzt vor allen Dingen sehr schnell so ein bisschen umstellen kann auf das ganze Thema Online-Lehren und Lernen. Und ich habe wieder mir einen Gast eingeladen, und zwar, das ist die Anja C. Wagner. Hallo Anja.
Hallo. Hallo Patrick.
Grüße nach Berlin.
Grüße nach Würzburg.
Und der Anlass unseres jetzigen Podcasts, unserer jetzigen Videosession ist tatsächlich, ich könnte mit dir wahrscheinlich über andere Themen, und das werden wir, glaube ich, in Zukunft auch nochmal machen, weil du dich tatsächlich in deiner Funktion schon viele Jahre mit dem Thema, ich sag mal, zeitgemäße Bildung, aber auch, sag mal, digitale Bildung auseinandersetzt in verschiedenen Kontexten. Also du Unternehmen, sowohl Unternehmen berätst wie Bildungseinrichtungen, Kommunen etc. Und du natürlich auch eine ganz klare Haltung zu diesem Thema hast und einen klaren Ansatz. Und den können wir vielleicht dann mal nochmal nachgelagert in einer eigenen Episode sozusagen vertiefen, weil mich das natürlich auch brennend interessiert, eher so die grundsätzlichen Grundlagen. Aber heute haben wir uns eben die Zeit genommen, um Akuthilfe zu geben. Und da ist ein Artikel von dir ja auch im Netz aufgetaucht, der auch eifrig kursiert, auch unter vielen digital bewanderten Lehrern, Institutsleitern, Schulleitern wahrscheinlich auch. Und das wollen wir mal zum Anlass nehmen, uns daran zu hangeln. Und zwar lautet der Titel: Wie geht Online-Lehre quick and dirty? Und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir machen so ein bisschen ein kleines Rollenspiel. Ich bin jetzt der Schuldirektor, der von Digitallernen oder Lehre überhaupt noch nichts weiß. Und ich komme jetzt zu dir als Beraterin, wo du ja auch unter der Domain fräuleinflow.de zu finden bist. Also auch da gibt es nochmal vertiefende Infos, Kontaktmöglichkeiten zu Anja. Wer über diesen Podcast hinaus noch Hilfe benötigt, kann sich gerne an Anja wenden. Aber jetzt bin ich der Herr B. aus W., Vertreter einer Bildungsinstitution. Und da ist ja egal, ob Schule oder Weiterbildung, berufliche Bildung, Erwachsenenbildung. Ja, schönen guten Tag, Frau Wagner. Wie können Sie mir helfen?
Herr Breitenbach, ich glaube schon, dass es darauf ankommt, welche Art von Bildungseinrichtung, um welche Art von Bildungseinrichtung es sich handelt. Schulen, denke ich, sind in einer anderen Position als Hochschulen. Hochschulen sind die letzten Jahrzehnte. Also ich habe 2001 angefangen, bin ich mal wieder durch einen Zufall an die Hochschule geraten und war da bei der Notebook University. 2001, ne? Und die tun sich bis heute schwer, jetzt in den Online-Betrieb umzuswitchen. Also insofern, Hochschulen sind eine ganz andere Nummer als Schulen. Die sind, was E-Learning anbelangt, meines Erachtens etwas unterfinanziert. Und jetzt durch den Digitalpakt gibt es ja die ersten Gelder. Aber auch das läuft sehr schleppend. Und insofern ist da sehr viel Handlungsbedarf, ja. Und dann die dritte Position, mit denen werde ich jetzt auch am Freitag nochmal sprechen, das sind diese ganzen Erwachsenenbilder und betrieblichen Bildungseinrichtungen. Die haben ja auch nochmal ein ganz anderes Problem. Also von daher sollten wir uns auch vielleicht jetzt im ersten Schritt auf die Schule konzentrieren, weil da, glaube ich, ist im Moment der größte Bedarf, weil die halt auf einmal irgendwie von jetzt auf gleich in den Online-Betrieb switchen mussten. Und dann kommt ja erschwerend hinzu, dass viele der Lehrer und Lehrerinnen ja auch noch selber Kinderbetreuung haben zu Hause, also so diese Doppelbelastung, von der ja auch Dejan berichtet hatte. Also das ist eine ordentliche Herausforderung, denke ich, im Moment.
Mhm. Gut, dann bin ich jetzt quasi der Schuldirektor. Spielt es nochmal eine Rolle, ob weiterführende Schule, Grundschule oder hilft dir das, wenn wir uns darauf festlegen? Oder?
Es scheint, unter den gegebenen Bedingungen ist es ein Problem oder macht es einen Unterschied, weil die Älteren, also so ab der 8. Klasse, die müssen halt auf die Prüfungen vorbereitet werden, wobei das ist halt wirklich ein Thema, über das man später mal grundsätzlich sprechen sollte, ob es heutzutage eigentlich noch diese Prüfungen braucht und dieses gesamte Bildungsverständnis, was wir im preußischen Staat eigentlich ausgeprägt haben, was fürs 20. Jahrhundert auch gut funktionierte, das funktioniert ja heute gar nicht mehr und das wissen wir eigentlich alle auch. Und da kommen halt dann diese ganzen Verzerrungen im Grunde auch her. Und jetzt müssen wir schauen, dass diese Kinder teilweise völlig unsinnigerweise durch diesen Stress da durchgeschoben werden müssen, sich irgendwelches Wissen reinzukloppen, irgendwie, wo wir alle wissen, dass sie da größtenteils Bulimie lernen, im Grunde praktizieren. Also rein, 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 damit sie das ausspucken können. Und das muss man eigentlich jetzt wirklich grundsätzlich in Frage stellen. Ich fand es ganz interessant und bin mir nicht sicher, ob es ein April-Scherz ist oder glaube ich aber eher nicht. Gestern hat Kalifornien angekündigt, dass sie die Schulen bis zum Jahresende geschlossen halten. Wobei Jahresende nicht aber heißt, weiß man nicht, ob das jetzt gemeint ist bis zum Schuljahresende oder bis zum kalendarischen Jahresende. Aber sie wollen damit im Grunde auch den Druck rausnehmen, dass man über so temporäre Lösungen nachdenkt, sondern dass man wirklich sich Gedanken macht, okay, wir müssen jetzt wirklich in diesen Distance-Learning-Modus, wie machen wir das idealerweise? Und zwar mit allem, was da dranhängt, von der Unterrichtsgestaltung über Arbeitsorganisation des Kollegiums an sich. Schließlich irgendwie Elternkommunikation gehört ja auch dazu. Und dann gerade in den USA oder in den Ganztagsschulen halt auch dieses ganze die Versorgung im Grunde vom Mittagessen und so weiter. Wie organisierst du das alles? Also das sind jetzt immense Herausforderungen. Und hier so in der Diskussion meine ich festzustellen, dass wir uns noch ein bisschen zu sehr auf diese Unterrichtsgestaltung konzentrieren, die auch wichtig ist, die auch irgendwann noch fundierter erfolgen muss. Aber im Grunde müssen wir das Ganze im Blick haben. Und vielleicht noch so zu meinem Hintergrund. Also ich berate dich nicht als Pädagogin, ich bin keine Pädagogin, ich bin Sozialwissenschaftlerin. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, manchmal ein Vorteil, weil ich spreche den Pädagogen halt nicht rein. Also ich sage nicht irgendwie, mach das doch so, so ist das doch viel besser. Sondern ich habe so einen Außenblick von der Seitenlinie, vom Spielfeldrand aus und schaue, was passiert da an unterschiedlichen Entwicklungen, sowohl im beruflichen Feld, also in Zukunftsforschung, und wie müsste eigentlich Bildung dann eigentlich für diese Zukunft ausschauen? Und wenn wir uns jetzt mal diese Corona-Zeit vorstellen als so ein Katalysator dieser digitalen Transformation, in der wir uns jetzt schon seit Jahren befinden, die so oder so alles umgewirbelt hätte, halt ist ein verzerrt. Und wir haben ja gesehen, wie sich hier Europa mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat. Und jetzt ist Corona da und danach wird nichts mehr so ausschauen wie vorher. Und zwar das gesamte Gebilde. Niemand weiß, wie es ausschauen wird, das weiß ich auch nicht. Aber wir müssen im Grunde jetzt eigentlich zusammen anfangen zu denken und all unsere Erfahrungen zusammenwürfen, egal ob man Erfahrung hat im digitalen Feld oder Erfahrung mitbringt in der Schulgestaltung oder in der pädagogischen Gestaltung. Wir brauchen jetzt wirklich alle Hirne und müssen die irgendwie miteinander vernetzen, bis hin halt auch und dann wirklich auch über den Tellerrand hinausschauen, neu denken. Zum Beispiel sieht man ja jetzt, welchen doch relevanten Einfluss die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender haben. Also auch die als Teil des Bildungssystems jetzt endlich wieder mal richtig mitdenken in der Wissenschaftskommunikation. Die können das schick aufbereiten. Du bist ja selber da auch aktiv. Und das ist im Grunde, wir müssen eigentlich ganz neu denken. Und das haben wir jetzt. Das ist natürlich alles nicht schön, was da im Moment draußen passiert, aber jetzt müssen wir drüber nachdenken und dann sollten wir es auch ein bisschen fundierter.
Absolut, und ich glaube ja tatsächlich, dass auch wenn das jetzt für viele ein kurzfristiger Einschnitt sein wird, stehen ja die nächsten Probleme schon vor der Tür. Also wir haben eigentlich eine Krise, die jetzt nicht so spürbar eingeschlagen hat, aber schon unmittelbar vor der Tür oder wenn nicht schon da ist, das ganze Thema Klimawandel, was ja letztendlich alles zusammenhängt mit dem Globalisierungsthema. Also die Globalisierung hat zu exponentialen Komplexität und Problemen und Herausforderungen geführt. Und um das zu beantworten, wie du schon richtig sagst, müssen wir vernetzter denken gemeinsam und Komplexität gemeinsam schaffen, um überhaupt eine Antwort zu finden. Und deswegen sind all diese Aktivitäten, die wir jetzt kurzfristig sozusagen als Feuerlöschmaßnahmen machen, immer auch schon mittel- bis langfristig zu sehen. Also jeder, der irgendwie meint, ja, das machen wir jetzt mal kurz und dann können wir es ja wieder zur Seite schieben, das ist natürlich völlig viel zu kurz gedacht, sondern das ist jetzt eine Chance, ein Aufschlag, um zwar jetzt erstmal die ersten Brände zu löschen, aber dann schon sich zu überlegen, wie kann man das eigentlich dauerhaft implementieren. Also da gebe ich dir 100% recht und da muss vieles passieren. Übrigens da noch die Bemerkung zu USA, was ich ja interessant finde, dass ja USA generell vom Schulsystem, also Homeschooling-Ansatz ja sowieso ganz anders akzeptiert wird und die das vielleicht generell schon auch als Chance sehen. Also weil da kommt ja so die Verbindung Homeschooling und nochmal verschärfter Kapitalismus, dass sie sich vielleicht denken, naja, vielleicht können wir damit als Schulen in Zukunft auch Geld verdienen, weil letztendlich die Hochschulen in den USA haben ja auch damit angefangen, ihre Online-Kurse und so weiter anzubieten, weltweit, international. Also die sehen das Thema nochmal ganz anders als wir jetzt vielleicht. Und auch da nochmal der Hinweis eben, auch das Thema ist wirtschaftlich, gerade auch auf europäischer Ebene, hoch interessant.
Ja, einerseits. Andererseits denke ich, müssen wir wirklich mal diese Ressourcen, die wir haben, die menschlichen wie auch die finanziellen, können wir ja jetzt mal uns darlegen und mal neu sortieren. Wie könnte man diese Ressourcen, die wir nun mal haben, wie können wir die so organisieren, dass sie letztlich effizienter sind im Interesse aller Beteiligten? Also jetzt am Beispiel dieser Corona-Krise in den Schulen haben wir ja das Problem im Moment, und das könnte ja sein, dass sich das jetzt schon noch über ein paar Wochen, Monate hinzieht oder auch immer wieder mal irgendwie Schulen in den Lockdown gehen müssen wegen irgendwelcher Infizierten. Und also wir müssen im Grunde schon mittelfristig jetzt mal da drauf schauen. Und die Lehrenden, genauso wie die Eltern, die laufen sonst ganz schnell in einen Burnout rein, wenn sie nicht jetzt schon da drin sich befinden. Das heißt, man muss jetzt im Grunde ihnen auch die Hilfestellung geben und zeigen, wie sie das auch anders organisieren können. Also weg von diesem, der Lehrende als Einzelkämpfer hin zu dem Lehrenden oder dem Kollegium als ein Team von lauter Teamplayern. Und so muss man das im Grunde jetzt auch denken und auch neu organisieren. Und das hatte ich halt versucht, in dem Artikel mal ihnen zu zeigen, den Weg. Okay, jetzt haben wir Krisenmodus, jetzt müsst ihr irgendwie erstmal online gehen. Das sind sie ja jetzt, wie auch immer, vielleicht auch nicht online, aber auf jeden Fall sitzen jetzt alle zu Hause. Und jetzt geht es halt im Grunde da durchzuschnaufen, zu sagen, okay, wie organisieren wir das, sodass wir das auch über einen längeren Zeitraum hinweg schaffen und organisiert bekommen. Und da würde ich halt immer empfehlen, halt wirklich diese Ressourcen zusammenzupacken. Also es muss nicht jeder Geschichtslehrer sein eigenes Programm jetzt immer aufsetzen und seine eigenen Skripte entwickeln oder die eigenen Materialien sammeln, sondern tut euch zusammen, bringt euch zusammen, sowohl schulintern als auch schulübergreifend, regional oder geht auf TeachOS, können wir nachher nochmal unten, und da könnt ihr irgendwie Projekte austauschen. Also es gibt eine Hülle und Fülle an Materialien im Internet. Und es gibt auch in der Zwischenzeit diese Communities, die halt auf Twitter oder wo auch immer unterwegs sind. Und ja, sich da irgendwie viel stärker vernetzen und gemeinsam als Team wirklich begreifen. Und jetzt haben wir im Grunde dann so ein Lehrchor oder so ein Körperschaft im Grunde eines, sagen wir mal, deutschlandweiten. Oder wegen mir können sie auch die Bundesländer, aber im Grunde macht es keinen Sinn. Also eigentlich könnte man deutschlandweit oder dachweit oder wie auch immer, könnte man sich verstehen und sagen, okay, wie können wir jetzt die Voraussetzungen schaffen, dass uns die nachrückende Generation halt wirklich optimal vorbereitet ist für diese noch viel unsichere Zeit, als wir bis vor einem Monat dachten, die sowieso kommt. Und das ist, ja, da müssen wir wirklich alle zusammen denken. Es bleibt gar nichts anderes. Und da irgendwie uns sich einzugrooven und zu denken, okay, wie kann ich das einüben? Wie kann ich kollaborative Techniken einüben? Wie kann ich irgendwie so nach und nach da reinwachsen? Man kann das nicht. Natürlich kann keiner den Hebel umlegen und jetzt im Grunde vom analogen Präsenzlehrer irgendwie Hebel rum und jetzt bin ich irgendwie digital vernetzt und mache das alles virtuos. Das geht nicht, sondern da muss man reinwachsen. Und vor allem, es gibt auch kein standardisierte Form der zukünftigen Lehre mehr, sondern wir befinden uns in einem kontinuierlichen Experimentiermodus.
Wie, also ich würde auch vorschlagen, wir machen jetzt Folgendes, sozusagen, weil du gesagt hast, die meisten sind jetzt schon online. Wir verweisen trotzdem nochmal auf deinen Artikel, für die, die noch nicht online sind, dass wir sagen, guckt euch da, lest euch das nochmal durch, wie geht Online-Lehre quick and dirty, und lass uns tatsächlich jetzt mal überlegen, was wäre der sinnvolle nächste Schritt, wenn wir jetzt davon ausgehen, sie sind schon alle online. Also was, so wie ich dich verstehe, ist ja, das Erste, was man machen müsste, wenn man das Bewusstsein, ich glaube, das ist sowieso der allererste Schritt, jetzt nochmal das Bewusstsein dafür zu schärfen, zu sagen, Leute, das war jetzt nicht nur ein temporäres, zufälliges Ereignis, dieser berühmte schwarze Schwan, der alle 100 Jahre auftritt, sondern erstens ist das ein schwarzer Schwan, der in Zukunft vielleicht öfters kommt, weil wir eben diese Globalisierung haben, weil wir aber auch andere Probleme haben, die ähnlich einschlagen können. Zweitens ist es etwas, was in der späteren Berufs- und Arbeitswelt, auch wenn ich kein großer Fan dafür bin, zu sagen, Schule ist immer nur dazu da, in die Arbeitswelt uns vorzubereiten, ganz im Gegenteil, aber trotzdem gehört es einfach zu einer Kulturkompetenz des Menschen in Zukunft, und da gehört Kommunikation dazu, Kollaboration, das sind ja die berühmten 4Ks, die du wahrscheinlich auch kennst und mit Sicherheit auch nochmal ein Stück erweitern würdest. Aber dass man sagt, diese Grundkompetenz im Zuge dieses digitalen Wandels, die gilt es sozusagen jedem, wie Lesen und Schreiben ein Stück weit zu vermitteln, einzuüben, zu praktizieren, weil das auch spätestens nach der Schule gefragt sein wird in meiner Tätigkeit. Und egal in welcher Tätigkeit, also selbst in der sozialen Arbeit wird das ein Thema sein in Zukunft, wo man sagt, da geht es eigentlich nur um das Menschen miteinander. Aber nein, das wird in allen Lebensbereichen der Fall sein. Das ist, glaube ich, so mal der erste Schritt, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass das wirklich nicht weggeht, dass wir das nicht nur temporär brauchen, sondern in Zukunft brauchen. Würdest du da noch was ergänzen, auch zu den Skills oder?
Ich würde gerne erstmal ergänzen, dass mein Artikel, dass mich ein Deutscher, der in Argentinien lebt, Matthias Klon heißt er. Muss man gerade mal gucken, ob der Nachname stimmt. Klon, Matthias Klon. Der hat mich kontaktiert und der hat da mit seinen Auslandsschulen zu tun und hatte sich ein bisschen informiert und er fand es auch ganz hilfreich. Und jetzt übersetzt er das in ein schnelles WBT, ein Web-Based Training. Und es wird am Freitag fertig sein. Er hat mir auch nicht schon eine URL genannt. Die können wir dann auch vielleicht da reinpacken hier. Und da, das ist nochmal, weil manche haben sich ein bisschen irritiert, weil ich ja doch so diese, versucht habe, so unnerdig wie möglich zu sprechen, aber dann doch einzelne Begriffe den Normalbürgern vielleicht nichts so sagen. Und er hat das jetzt wieder, hat das schön übersetzt und auch ein bisschen visualisiert. Ich bin selbst gespannt, ich habe es noch nicht gesehen, wie das dann ausschaut. Okay, das so als Ergänzung. Ja, genau, also dieses Kompetenzfelder, ich tue mich ja auch tatsächlich auch schwer mit dieser, also die 4K sind ein bisschen überstrapaziert worden als Kernprofil. Also ich denke, es kommt aber auf eine Kombination von Wissen, persönlichen Fähigkeiten, sozialen Fertigkeiten und so Zukunftsaspekten an. Das haben wir mal irgendwann ausformuliert. Kann ich auch. Ja, ich muss eigentlich den Artikel noch richtig schreiben, damit das auch verständlich wird. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist wirklich, dass das alte Bildungssystem, in dem wir jetzt immer noch leben, halt wirklich fürs 20. Jahrhundert war. Es ging darum, gut funktionierende Arbeitnehmer zu schaffen, die halt in diesem Industriezeitalter wirklich geschmeidig diesen Fortschritte, diese Entwicklungen irgendwie in den Markt treiben und umsetzen. Das sieht man auch jetzt. Wie gut das funktioniert hat, sieht man zum Beispiel in der Verwaltung im Moment. Also wie gut zum Beispiel jetzt auch diese ganzen, wie schnell das dann auf einmal geht. Also dann funktioniert der ganze Apparat, dann sind alle auf dem Punkt wirklich ausgebildet. zum Beispiel jetzt diese existenzsichernden Maßnahmen hier, diese Gelder zur Verfügung zu stellen, von der Homepage bis, man glaubt ja gar nicht, wie schnell das auf einmal gehen kann. Und diese Auszahlung, also wirklich perfekt. Also da sind die Deutschen vor allen Dingen extrem gut drin. Und wo sie sich aber immer schon schwer getan haben und was jetzt im 21. Jahrhundert und jetzt nach Corona erst recht eine zentrale Herausforderung sein wird, ist, wie kann man innovativ aus sich selbst heraus Neues schaffen? Also setzt den Fall, irgendwie die Wirtschaft wird ein bisschen in die Knie gehen, nicht nur ein bisschen, sondern massiv. Und danach wird wirklich irgendwie alles neu sortiert werden müssen. Und dann brauchen wir im Grunde eine Masse an Menschen, die aus sich selbst heraus Ideen schöpfen können, sich vernetzen können mit anderen und das zu irgendwelchen Wertschöpfungsketten im Grunde zusammenfügen können. Das können wir heute nicht. Wir sind da nie, also nur Einzelne. Wir sind da ganz schlecht in Deutschland. Wir sind gewohnt, inkrementell zu denken, nicht so sehr mit diesem Übergreifen. Also so wie zum Beispiel Kalifornien, dass die dann gleich sagen, okay, wir machen es einfach jetzt klar, bis Ende des Schuljahres ist dicht. So fangt gar nicht an, darüber nachzudenken, dass das übernächste Woche vorbei ist, sondern denkt richtig jetzt, transformativ. Und das können wir nicht so gut. Und ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Wandel, für den ich die ganze Zeit versucht habe, immer abstrakt irgendwie den Menschen zu erklären. Also wir kommen weg von dieser Standardisierung, dem alten System, über die Wissensvermittlung und so, dass wir die Menschen prägen. Und wir müssen dahin kommen, dass wir die Talente, die in der Gesellschaft sind und dass jeder von uns hat Talente, die müssen wir miteinander verbinden. Und da brauchen wir ein Ökosystem für, was dann können wir dann auch Bildungssystem nennen oder wie auch immer. Wir brauchen ein Ökosystem, was die Menschen unterstützt, ihre Talente zu fördern, auszubauen, zu fördern, zusammenzubringen und daraus im Grunde kreative neue Produkte, also Innovation zu produzieren. Das heißt im Grunde Crowdsourced. Es kann niemand oben mehr denken und sagen, okay, ich will jetzt nächstes Jahr, dass die Menschen, was weiß ich, Firmen gründen in dem und dem Bereich und dann gucke ich, wie ich das von oben nach unten irgendwie delegiert bekomme, das wird nicht funktionieren. Wir müssen irgendwie im Grunde komplett top-down im Grunde das ganze System drehen. Und das müssen wir eh schon und wir machen es ja auch schon. Also wir im Netz, seit es Web 2.0 ist, vorgegeben ist und die wir im Netz sind, wir machen ja, wir sind die ganze Zeit, du produzierst jetzt hier eine Sendung, wir machen irgendwie Sachen, wir schreiben Artikel, manche schreiben mit Wikipedia, andere produzieren YouTube-Videos und was auch immer. Also wir sind die ganze Zeit dabei, schöpferisch tätig zu werden. Und das müssen wir halt jetzt irgendwie noch schaffen, dass wir da das auch in attraktive Businessmodelle auch überführen, die dann auch letztlich sich langfristig dann auch tragen.
Absolut. Was ich da gerne noch ergänzen will, bevor wir auf das Thema Innovation, weil das ist ja auch mein Leib- und Magenthema, wie man Innovationsprozesse anstößt, umsetzt, begleitet, war mir noch der Aspekt ganz wichtig, was ja auch eine Kernkompetenz ist, nämlich das kritische Denken. Das, was sich ja auch verändert hat im Laufe der Zeit, nämlich, ich beschreibe es mal so, die Bildung des 20. Jahrhunderts, wie du schon gesagt hast, das war ja so diese, ich sag mal, für das Fließband vorbereiten, sehr stark auf Arbeitsteilung. Jeder hat nur sein Silo im Kopf, was er ausführt. Das war sehr effizient für seine Verhältnisse sozusagen. Das Gleiche ist ja im Bereich Medienproduktion und Konsum passiert. Wir hatten drei Fernsehkanäle. Wir hatten eine überschaubare Anzahl von Medienmachern und Produzenten, die für uns all die Informationen schön gefiltert und rausgegeben haben. Und auch das hat sich natürlich durch den digitalen Wandel immens verändert. Das heißt, wir werden überschüttet mit Informationen. Wir müssen lernen, selber zu Journalisten zu werden, selber so zu sortieren. Also eben genau dieses kritische Denken, dieses Hinterfragen, welcher Quelle kann ich vertrauen und selbst den vertrauenswürdigen Quellen immer mal wieder trotzdem auf die Finger zu gucken, ist denn das, was sie machen, weil es ja auch nur Menschen sind. Und auch da die Empfehlung an die Medienmacher, die müssen sich ja auch stärker in Netzwerken organisieren. Gerade für so Faktencheck-Geschichten reicht es nicht mal, dass ein Journalist irgendwie mal rumtelefoniert und die Fakten checkt, sondern wir brauchen Datenanalysten, wir brauchen Augenzeugen vor Ort. Also wir haben plötzlich einen ganz anderen Bedarf, Informationen zu überprüfen, zu konsumieren, wahrzunehmen, weiterzugeben. Und allein in diesem kleinen Teilbereich, der aber ganz, ganz wichtig ist, auch für das demokratische Zusammenleben, auch für ein funktionierendes Wirtschaftssystem und so weiter, allein was wir da an Bedarf haben, an Kompetenz. Und es gibt ja wieder aktuelle Studien, auch kurz vor Corona, die attestiert haben, ja, jeder Jugendliche hat irgendwie ein Handy in der Hand, aber trotzdem wissen sie jetzt nicht, welche Nachrichtenquelle, die sie da sich reinziehen, welche Information ist richtig, welche ist irreführend und so weiter. Also auch allein in diesem Bereich Medienrezeption, Produktion ist unheimlich viel Bedarf an Bildung einfach vorhanden, würde ich mal sagen. So.
Ja, und dann kommen wir im Grunde auch zu diesem Umkehrschluss irgendwie, dieses Bildungsbürgertum, was ja sowohl dann in den Medienanstalten existiert, als auch dann in den Lehrkörperschaften, die tun sich ja ein bisschen schwer mit diesem Netz, ne? Also die meisten, also die tun das so ein bisschen ab irgendwie, das ist doch alles Pillepalle und das brauchen wir nicht ernst nehmen. Dabei findet dort aber die informelle Bildung auch der jungen Leute statt und auch der Erwachsenen. Also sie sind im Netz, die konsumieren das, die nutzen es und da entstehen dann im Grunde diese ganzen, ja auch teilweise sehr, sehr kritischen Szenen irgendwie, die im Grunde dann diese Lücke füllen und dann mit ihrer Medienkompetenz im Grunde das bespielen. Und ist schon immer irgendwie seit Jahren versuche ich wirklich an allen Orten, wo ich hinkomme, die Leute zu ermuntern, auch gerade die Erwachsenen, reinzugehen in dieses Netz, sich einzubringen als Netzwerkknoten und zwar aktiv. Nicht so sehr, um dort zu belehren, sondern einfach als gesellschaftliches, demokratischer Player oder wie auch immer. Also sich einbringen und sich wirklich auch den Diskurs mitprägen, auch die Kultur vorleben und auch vom Tonfall her irgendwie sich damit einbringen, in einem eben nicht so von oben herab, sondern auf Augenhöhe im Grunde, dass wir miteinander uns austauschen und dann halt auch wirklich dahin gehen. Ich meine, wo findet denn Wissensvermittlung heute statt irgendwie? Das ist doch auf TikTok, das ist ja auf Instagram, ne, für die jungen Leute. Ja, dann kann ich irgendwie borniert sagen, nee, das ist mir zu albern. Oder ich gehe da rein und versuche mich da irgendwie mit einzubringen als Lehrer. Ne? Also es ist im Grunde auch, natürlich werden sie dann versuchen, auch wieder wegzurennen, ist schon klar, die jungen Leute. Sobald in dem Moment, wo durchschimmert, dass man da nur ist, um sie zu belehren, machen die dicht. Das wissen wir ja. Aber es trotzdem, also da selbstverständlich zu leben und sich mit einzubringen, das halte ich für unbedingt und absolut erforderlich.
Absolut. Ich selber ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Bin regelmäßiger Twitch-Gucker tatsächlich. Das sind ja die Let's Player und so weiter. Aber was viele nicht wissen, die Twitch nicht kennen, ist, dass da tatsächlich nicht einfach nur Games gespielt werden und das dann kommentiert wird, sondern da gibt es ja so eine ganz große Rubrik Let's Talk oder Let's Chat oder ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber eben, wo die Streamer dann auch mit ihrer Community interagieren. Und da ist ein ganz enger, intensiver, interaktiver Austausch mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und was ich festgestellt habe, so wirklich die großen Twitcher, in Deutschland ist der mit der meisten Reichweite ja Montana Black, der ja auch so ein bisschen umstritten ist, weil er auch entsprechend in einem sozialen Milieu stattfindet und selber so ein bisschen mit seiner Rolex protzt und Glücksspiel und so weiter. Aber auf der anderen Seite, was ich da feststelle, wenn ich das gucke oder reingucke, trotzdem transportiert er für die Community Werte. Also das habe ich jetzt zum Beispiel beobachtet. Während der Corona-Krise hat er gesagt, ja, ich gehe gerne ins Fitnessstudio, ich gehe gerne essen und so weiter. Kann ich jetzt nicht, alles scheiße. Aber hat gleichzeitig gesagt, Leute, es muss halt sein. Mein Nachbar hier ist, seine Frau ist alt und im Rollstuhl und ich möchte die nicht anstecken und so weiter. Also das heißt, diese Influencer, denen man oft so Oberflächlichkeiten und so weiter unterstellt und vorwirft, haben zum einen diesen Einfluss, haben aber auch ähnliche Wertgerüste und pädagogische Wirkungskraft, wenn man so will. Und da geht es jetzt nicht darum, die eins zu eins irgendwie zu kopieren, aber zumindest mal versuchen, da den Anschluss, also A, rauszufinden, wer ist da, damit ich auch mit meinen Kindern darüber sprechen kann, damit ich weiß, wenn die sagen, ich habe wieder den und den geguckt oder das auf TikTok, dass man nicht sagt, ah, der ganze Dreck und so weiter interessiert mich nicht, sondern dass man da wirklich darauf eingehen kann und das nicht nur einfach verteufelt, sondern auch da vielleicht ein Stück was Gutes drin sieht und dann wieder da andocken kann und sagen kann, ja, das ist okay, aber guck doch mal das und das an und so weiter. Und an alle Medienschaffenden da draußen, sich mit diesen Akteuren auch mal zusammenzusetzen vielleicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere berühmte Streamer auch irgendwann mal Lust hat, nicht nur die irgendwelche Quatschvideos zu machen, sondern vielleicht auch mal mit in die digitale Kompetenzvermittlung einsteigen will und sozusagen eine Art Peer-to-Peer Lernangebot über ihre Channels, wie auch immer, und das auf ihre ganz eigene kreative Art und Weise. Also da kann man wirklich nur ermuntern, dass man da den Kontakt herstellt, neugierig ist und sich überhaupt mal anguckt.
Ja, kann ich absolut unterstützen. Und ich glaube, also einer der Fehlbegriffe, die in letzter Zeit irgendwie ein bisschen sehr stark bemüht werden, ist dieser Zugang zu Bildung. Also das ist mir, es gibt keinen Zugang zur Bildung. Bildung ist nichts, was im Regal steht und was man sich dann rausziehen kann, sondern Zugang zu Bildung ist irgendwie diese Auseinandersetzung damit, die Reflexion, die soziale Beziehung, irgendwie sich darüber auszutauschen. Das ist Bildung und das müssen wir schaffen. Und es ist kein Wissen, was man irgendwo sich reinpaukt, um dann irgendwie das im Prüfungsformat dann wieder rauszukotzen sozusagen. Um zu zeigen, dass man das verstanden hat, was der Lehrer einem gesagt hat. Und das brauchen wir einfach gar nicht mehr, diese Art von Know-how, sondern wir brauchen wirklich Leute, die damit arbeiten können, die damit irgendwie darüber sich austauschen können und die mit einem irgendwie da auch in einen kritischen Diskurs gehen. Insofern finde ich so ein Format hervorragend. Also dann auch auf den Kanälen dort vor Ort im Grunde sich dem zu stellen und einfach ja, dort in den Austausch zu gehen, auch quer durch die Generation. Eins meiner Lieblingsformate auf Twitch ist eine Oma, Mama Roma oder sowas heißt die. Die wird interviewt von ihrem, der hat damals angefangen, als er 15 war, hat er seine Oma interviewt und das auf Twitch, die hat 100.000 Follower. Und jeden Freitagabend geht die online und erzählt im Grunde aus ihrem Leben.
Also, sehr schön, sehr gut. Ja, deswegen der Hinweis, seid neugierig, guckt euch das an und bevor ihr quasi auch irgendwelche ganz neuen Tools, ich glaube, das stand ja auch bei dir im Artikel, der Hinweis zu sagen, guckt euch auch Medien an, wo die Jugendlichen eigentlich jetzt schon unterwegs sind, die vielleicht auf den ersten Blick keine Lernplattformen in dem Sinne sind und versucht da was zu machen. Also TikTok weiß ich zum Beispiel von meinen Kindern, gibt es ja diesen Herrn Anwalt, der in einer Minute pro TikTok einfach tatsächlich juristische Fragen, die natürlich auch wiederum die Zielgruppe interessiert, die jungen Leute interessiert, beantwortet. Und der hat immensen Erfolg und hat trotzdem sozusagen bietet Bildung in dem Fall, was sehr, sehr gut ist. Jetzt zum Thema Innovation. Und also dieses Denken, das, was wir versucht haben zu beschreiben, das zu vermitteln. Was wäre aus deiner Sicht da ein guter Ansatz, um da auch möglichst schnell und breit irgendwie loszulegen? Also was kann man zumindest auch proaktiv anbieten? Klar, jeder muss für sich irgendwie selber in die Pötte kommen, aber nichtsdestotrotz muss es ja auch irgendwelche Angebote, Anlässe, wie auch immer geben. Wie siehst du das?
Also Innovation und Kollaboration hängen ja eng zusammen. Also es sind ja so mehr oder weniger Zwillingsgeschwister. Und in dem Moment, glaube ich, wenn wir anfangen oder dazu ermuntern, wirklich, dass die Lehrenden, darüber sprechen wir ja jetzt über die Schule, dass die anfangen zu versuchen, miteinander zu arbeiten, anstatt gegeneinander. Ich weiß, das ist illusorisch, wahrscheinlich auch naiv irgendwie als Nicht-Mitglied eines Lehrerzimmers. Aber auch innerhalb von Lehrerzimmern gibt es ja Verbünde. Und da kann man ja dann durchaus in die kollaborative Praxis einsteigen, wird auch bestimmt schon gemacht in der Masse. Aber die ist jetzt noch vernetzter und die ist jetzt online zu praktizieren und sich so wirklich neue Formate zu überlegen. Also zum Beispiel irgendwie jetzt wäre ja die Zeit, um projektbasiert zu arbeiten, sich irgendein Thema zu nehmen. Ich weiß nicht, es ist vielleicht jetzt ein bisschen zu, ich habe letztens mal, habe ich gedacht, irgendwie eigentlich könnte man auch so sich mit mehreren Fächern zusammentun und schauen, was passiert in New York irgendwie im Moment. Wie konnte das passieren? Dann hast du den Biologieunterricht, dann kannst du in die Geschichte gehen, wie sind sie mit der spanischen Grippe umgegangen, da kannst du in die Politik reingehen, da kannst du alles Mögliche, Medien und so weiter, kannst du alles Mögliche mit diskutieren und das als gemeinsames Projekt innerhalb einer Schule umzusetzen und da alle möglichen Themen miteinander zu verflechten. So Sachen wären ja sicherlich total spannend. passen aber nicht, und da haben wir jetzt dann wieder das Problem, irgendwie passen halt nicht in diese Prüfungsformate, wo halt einfach irgendwie jetzt ja auch zum Abitur, was ich absurd finde im Moment, da das Abitur durchzuführen, aber da halt im Grunde bestimmtes Wissen abzufragen, was gelehrt worden sein soll. Und da hoffe ich, dass wir bildungspolitisch, und das kann die Schule selber ja gar nicht lösen, die sind ja abhängig davon, von diesen bildungspolitischen Rahmenbedingungen. Und da muss man im Grunde auf einer ganz anderen Ebene eigentlich agieren, was wir ja auch immer wieder versuchen, also wirklich in die Politik rein und da Denkanstöße irgendwie zu liefern, dass die vielleicht da mehr Druck machen und das anders organisieren.
Witzigerweise war ja ganz am Anfang jetzt dieser Corona-Krise und der Kontaktsperre gab es ja ein Format, diesen Hackathon, diesen bundesweiten, der ja im Grunde genommen das ja auch widerspiegelt, diese Innovationsarbeit im kollaborativen Modus. Also das heißt, irgendwie scheint ja zumindest, wann das direkt auch vom Bundeskanzleramt unterstützt wurde, scheint es ja schon mal ein Grundverständnis zu geben, wie man kollaborativ zusammenarbeiten kann, wie man das virtuell machen kann. Und eigentlich ist es dann relativ einfach, das wiederum auf Bildung oder auf Bildungssystem zu übertragen. Das ist nämlich das, was man den jungen Leuten schon sehr früh beibringen soll. Genau diese Art des Zusammenarbeitens. Das muss nicht immer rein virtuell passieren. Also ich selber moderiere ja sogenannte Sprints, sind das ja, wo man tatsächlich als interdisziplinäres Team zusammenkommen, 5 Tage intensiv an einer Aufgabenstellung. Das ist ja dieses projektorientierte Arbeiten, wo man sich erstmal anguckt, wie ist das Grundproblem überhaupt? Man vertieft es, dann generiert man Lösungen, aus den Lösungen generiert man Prototypen. Im Grunde genommen das, was der Hackathon in 2-3 Tagen gemacht hat. Aber dieses Grundprinzip, dieses gemeinsamen Arbeitens nach einer gewissen Reihenfolge und dieses Iterative, dieses kreisförmige Ausprobieren, Feedback holen und so weiter, das ist eigentlich der grundsätzliche Ansatz, den es in Schulen zu vermitteln gibt. Also es eigentlich wäre doch das erste Sinnvolle, Schülerinnen und Schüler mit dieser Art des Arbeitens bekannt zu machen. Und da gäbe es so viele tolle Aufgaben auch innerhalb der Schule, die man gemeinsam in der Klasse, als Schule und so weiter lösen kann. Was glaubst du, woran hängt es noch, dass das nicht passiert?
Naja, also der Hackathon, und was ich jetzt sagen werde, wird nicht alle erfreuen. Der Hackathon, also es gibt ja jede Menge Kompetenz und kollaborative Kompetenz auch in Deutschland, schon lange. Und es hat sich ja vor allem in der Zivilgesellschaft halt so ausgebreitet, dass wir arbeiten jetzt schon alle, schon seit 15 Jahren so. Und jetzt irgendwie bei dem Hackathon kam es dazu, dass durch diese Dringlichkeit, die wir jetzt durch die Krise haben, auf einmal die Hüllen gefallen lassen worden sind und dieser Datenschutz in den Hintergrund treten konnte, weil wir gar keine Plattform hatten. Die hatten ja gar keine andere Wahl mit 40.000 Menschen, als wirklich auf eine Plattform zu gehen, auf diese kommerziellen, mit denen wir eh alle arbeiten, und das darüber durchzuführen. Weil das ist halt, jeder andere Server wäre, wenn du da selber angefangen hättest, irgendwas zu frickeln, irgendwie wäre den Bach runtergegangen. Da hätte man ganze Wochenende mit der Technik zu kämpfen gehabt. Und so sind die alle verhältnismäßig schnell, es hat doch ein bisschen länger gedauert, weil 40.000 Leute sind halt doch irgendwie 40.000 Menschen. Aber die, bis dann waren die onboarded und dann konnten die loslegen. Und alle, das ist ja eins der Phänomene dieses Hackathons, es wurde komplett nahezu ausschließlich über diese amerikanischen Plattformen kommuniziert, was eigentlich ein Offenbarungseid ist für Europa, aber das ist nun mal leider das Problem. Und ich unterstütze auch jetzt hier, die gerade ja aufkommt, diese digitale Zivilgesellschaft-Initiative, dass die sehen das jetzt auch wieder. Also es ist ja jetzt offensichtlich, dass alle in dieser Krisenphase alle auf diese kommerziellen gehen, was schade ist, aber die funktionieren eben. Du kannst irgendwie in einem Betrieb, wenn du jetzt umstellen musst, kannst du dich entweder mit Technik beschäftigen oder mit Inhalten. So, und jeder pragmatische Mensch wird erstmal auf die Inhalte gehen irgendwie und da irgendwie gucken, dass er da, das ist schon anstrengend genug, so in Rhythmus zu kommen. Und das ist ein ganz großes Problem, und das ist meines Erachtens auch die Blockade, mit der wir bis heute zu kämpfen haben. Einerseits, ich finde es total super, wenn es wirklich tolle, kollaborative Open-Source-Projekte gäbe, Technologien und so weiter. Wenn es das alles so, gibt es ja teilweise auch WordPress.com und so weiter, also wir können ja, gibt ja schon welche. Aber es ist ein strukturelles Problem, irgendwie das zu finanzieren, weil da steckt sehr viel Kapital drin in diesen Plattformen, bis die dann so weit sind, dass die wirklich so funktionsfähig sind. Und diese Verbindlichkeit, das schaffst du eben irgendwie, dann bist du immer in dieser, das ist ein ganz großes Problem der Open-Source-Szene, dass sie immer hinterherhinken müssen, systemisch bedingt. Und sie sehen immer, was die anderen machen, denken, nee, das will ich aber jetzt nicht auf dem amerikanischen Server, das will ich auf meinem eigenen Server. Und dann bauen sie das nach. Und dann sind die anderen aber schon wieder exponentiell, aufgrund ihrer Mittel, schon wieder wo ganz anders. Das ist ein Kernproblem. Und wir kommen in Deutschland, kriegen diesen gordischen Knoten nicht durchschlagen. Wir sind immer in dieser Diskussion mit diesem Datenschutz. Und dann haben wir auch, das muss man auch sagen, im Bildungssystem eine sehr große, wie soll ich das jetzt ausdrücken, eine sehr große Unlust an diesen kapitalistischen Systemen. Also wir haben, die tun sich unglaublich schwer, im Bildungssystem zu akzeptieren, dass dieses ein kapitalistisches System ist, was ich auch nicht toll finde. Ich wäre jetzt auch ein Fan davon, wenn es was anderes gäbe. Weiß aber nicht wie. Also jetzt haben wir aber das kapitalistische System. Und das muss ja irgendwie funktionieren. Und die Bildungsleute, die alle im öffentlichen Dienst sind, die tun sich schwer damit, irgendwie das anzuerkennen, dass andere damit Geld verdienen, mit dieser Entwicklung. Und ich glaube, das ist so das, was uns im Bildungssystem die ganze Zeit blockiert hat, weil die Systeme gibt's schon lange. Man hätte schon längst anders aufsetzen können, aber man will's halt selber basteln. Und dann haben wir dieses Gemurkse, und das ist ein Kernproblem. Das habe ich auch gestern am Sonntag hatte ich noch einen Blogpost geschrieben. Das ist ein Kernproblem im Grunde unseres Bildungssystems, dass das halt top-down über diese alten, verkrusteten Systeme ausgeliefert wird. Es wurden irgendwann Plattformen angeschafft in 2000er Jahren. Und da, die wird man nicht mehr los, weil die halt irgendwie schon so viel Content enthalten, und diesen Transfer auf eine neue, das schafft irgendwie keiner. Und dann arbeiten alle mit diesen verkrusteten Systemen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Wir kennen aber alle die Systeme hier aus unserem, ne? Wir wissen ja, wie einfach WhatsApp funktioniert. Und ja, und dann haben wir ein Akzeptanzproblem, und das ist das ganz große Thema, also wir haben eine absolute Doppelmoral in dem ganzen Diskurs. Sowohl die zivilgesellschaftlichen Initiativen arbeiten auch alle mit diesen kommerziellen Plattformen, ohne es nach außen zu kommunizieren. Und wir haben auf der zweiten Seite eine Schatten-IT in der Schülerschaft und bei den Studierenden, die nämlich alle diese Sachen aus diesen alten Plattformen entnehmen im Grunde und die auf eine Usable-Plattform packen, auf Dropbox oder wohin auch immer, machen eine WhatsApp-Gruppe auf und dann arbeiten sie da. Die sind also längst selbst organisiert. Die Inhalte sind auch überhaupt alles andere als sicher auf diesen alten Plattformen. Und das ist unser Kernproblem, und da geht keiner ran, obwohl wir es seit 10 Jahren wissen, dass es so schief läuft.
Vielleicht habe ich da so einen Funken an Idee, aber ob das jemals Wirklichkeit wird, keine Ahnung. Aber ich erinnere mich daran, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch aus einer Krise heraus gegründet wurde, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg und aus diversen Gründen. Und vielleicht wäre es einfach an der Zeit, ein öffentlich-rechtliches System genau für diese Dinge zu schaffen. Also wo man wirklich ein solidarisches System erschafft, wo man genug Geldvolumen generiert, um genau diese Dinge zu entwickeln. Und zwar dann eben nicht so, wie die Lernplattform 2000 entwickelt wurden, nämlich im Wasserfallprinzip, sondern wirklich so, wie, ich meine, im Grunde genommen ist das, was Zoom und wie sie alle heißen, wir selber nutzen ja jetzt gerade Zoom und Slack und Dropbox und Pipapo, all die sind ja nicht einfach nur erfolgreich, weil sie sehr, sehr viel Geld haben, sondern weil sie von vornherein anders an die Sache rangegangen sind, nämlich nutzerzentriert agiert haben und eben immer wieder das Feedback ihrer Nutzer eingeholt haben, um daraufhin kontinuierlich ihren Service entsprechend zu verbessern. Und das heißt, diese Arbeitsweise kombiniert mit gleichzeitig diesem finanziellen Volumen, was der Staat bereit sein muss zu investieren. Und ich bin da fest davon überzeugt, dass wir in Deutschland genug Leute hätten, die dankbar wären, bei sowas mitzumachen. Deswegen, davon lebt die Open-Source-Szene ja letztendlich. Das passiert ja alles in der Freizeit, nebenher und so weiter. Das aber wirklich zu schaffen, auch als Jobmaschine, um zu sagen, okay, das sollte man damit anstoßen können letztendlich. Also ich glaube, das wäre schon durchaus lösbar, wenn man festhält an diesem, naja, sage ich mal, diesem etwas Bildung soll so ein bisschen außerhalb des Kapitalismus und so weiter stattfinden. Wenn man daran festhalten möchte, was ich sehr gut fände, das auch so zu tun, dann muss man aber auch die Bereitschaft zeigen, genau in diese Richtung vorzustoßen. Anders wird es nicht tun.
Finde ich gut. Könnte man aber auch gleich auf europäischer Ebene andenken.
Ja, das wäre noch besser.
Und was ich denke, da arbeite ich auch im Hinterkopf auch schon länger dran, so das Ganze auch Blockchain-basiert zu machen, also mit so einer Kryptowährung verbinden. Und dann kann nämlich auch jemand von außen, der nicht unbedingt vom öffentlichen Dienst finanziert wird, aber Sachen einstellen. Und wenn die dann genutzt werden, wird er dann auch irgendwann entlohnt dafür, über diese Währung. Und das ist ein Modell, was man auch nochmal in Erwägung ziehen könnte.
Genau, zumal ja, auch das ist ja gesagt, selbst die öffentliche Hand engagiert ja ganz normale wirtschaftliche Berater für hohes Geld, ins Verteidigungsministerium gucken. Von daher sollte das auch nicht Leute abhalten, ganz normale Freelancer, Programmierer von außen hinzuzufügen. Aber klar, Blockchain ist aus meiner Sicht noch aus einem anderen Grund sehr spannend, interessant, weil es natürlich auch nochmal im Bereich der eigenen Lernfortschritte und Kompetenz aufzeichnet. Ich meine, wir sind ein Land, was sehr abfährt auf Zertifikate und so weiter und so fort. Aber auch das ist ja veraltet, weil es oftmals nicht das abbildet, was die Leute vielleicht wirklich können. Und da wäre auch nochmal die große Chance, das wesentlich kleinteiliger zu machen, wesentlich, aber auch für den eigenen Lernfortschritt. Und wenn man da wieder künstliche Intelligenz dahinter klemmt, die einem sagt, du kannst das und das sehr gut. Eigentlich wäre es sinnvoll, jetzt mit dem und dem so ein Stück weit weiterzumachen, deine Kompetenz dahin weiter auszubilden und das gleichzeitig wieder zu recorden, was dann wieder letztendlich hilft, später einen richtigen Arbeitsplatz zu finden, nämlich für beide Seiten. Das wird ja auch oft vergessen. Das wird ja immer nur so aus Arbeitgeberperspektive. Wir brauchen den richtigen Mitarbeiter. Aber dass der richtige Mitarbeiter vielleicht auch mal die richtige Firma braucht, für die er arbeitet, das sind also Dinge, die man damit natürlich auch umsetzen könnte. Aber da braucht es Zeit und Geld und Know-how und Ressourcen. Definitiv.
Ich weiß aber auch nicht, ob nach Corona wirklich noch die Erwerbsarbeit so im Zentrum stehen wird, wie sie bislang stand, sondern Arbeit im weitesten Sinne, da würde ich zustimmen. Aber vielleicht müssen wir auch jetzt wirklich mal grundlegend neu denken.
Das wäre zumindest wünschenswert. Ich befürchte nur, dass man, im Moment hat es ja den Anschein, jeder will zurück zum Status quo, so schnell wie möglich. Und es gibt ganz, ganz viele, die noch nicht begriffen haben, dass es den Status quo so nie wieder geben wird. Weil es so, wie man nicht in die Vergangenheit reisen kann, man kann zwar ähnliche Muster schaffen, aber es wird nie eins zu eins so sein, wie es früher war. Und ich hoffe, dass tatsächlich so ein paar Visionäre auch in der Politik das erkennen. Im Moment würde ich auch einen Teufel tun, das politisch laut zu fordern. Da ist jetzt nicht die Zeit dafür, sondern es ist jetzt wirklich super Krisenmodus. Aber dass, wenn das so langsamer wieder in den, ich sag mal, zumindest in den Betrieb geht, wo wir vor die Tür wieder können, dann wird es Zeit für neue Ideen und Gedanken. Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil es wird dann sehr, sehr nötig werden, letztlich. Wir haben ja gesagt, dreiviertel Stunde, jetzt sind wir schon drüber. Ich habe schon geahnt, weil ich wusste, wir würden sicherlich viel zu erzählen haben. Würde ich nochmal zurück, also erstmal hätte ich noch gerne drei Fragen oder vier Fragen aus der Community, die wir vielleicht mal kurz thematisieren, wenn du noch Zeit hast. Und dann vielleicht zum Abschluss kannst du jetzt auch schon mal so im Hinterkopf nochmal so ganz, was wären jetzt nochmal ganz pragmatische Tipps, die ergeben sich aber vielleicht auch aus den Fragen. Eine Frage war tatsächlich, wie geht Quick and Dirty Online-Lernen, wenn Schülerinnen über keine bis kaum technische Infrastruktur verfügen? Oder auch, ich sag mal, das, was man ja auch mitbekommt, tatsächlich es geht ja nicht nur darum, die Gerätschaften zu haben und das Verständnis, wie man sich wo einloggt, und dadurch, dass jetzt plötzlich alle Lehrer getrennt voneinander alle möglichen Plattformen und Tools geben, muss man sich überall anmelden und so weiter. Aber es gibt ja auch Familien, die allein sprachliche Barrieren haben, das gar nicht verstehen, wo die Betreuung nicht vorhanden ist, wo man die Kinder auch mal anleiten kann und so weiter. Was würdest du da mit auf den Weg geben?
Wie gesagt, ich bin keine Pädagogin, kann mich da also gut rausreden. Also es fällt uns jetzt auf die Füße, dass wir keine gute Infrastruktur haben dafür, keine technische Infrastruktur. Das könnte schon längst gelöst sein. Ich glaube, ich würde es eher indirekt in die Zukunft hinein beantworten. Ich glaube, wir müssen weg von diesem Schule ist nur Unterrichtsgestaltung, sondern wir müssen auch, also gerade diese Möglichkeiten halt über ein Endgerät, und das kann ja wirklich ein Handy sein, in die Wohnzimmer reinzukommen, hat auch da ist auch die Chance enthalten, dass man darüber informell die Eltern im Grunde auch mitzieht und auch mit weiterqualifiziert. Darüber müssen wir nachdenken. Denke ich, also im Grunde, also ich denke immer von innen nach außen. Also wir müssen, einerseits muss das Kollegium sich intern wirklich arbeitsorganisatorisch neu konfigurieren als Vernetztes. Und von da aus generiert sich quasi wie automatisch dann die Unterrichtsgestaltung, die dann auf der projektbasierten Ebene im Grunde laufen kann. Und daraus automatisch im Grunde die informelle Weiterqualifizierung der Eltern, damit die mitziehen, damit die überhaupt verstehen, was da passiert. Und anders kann ich das nicht. Das ist natürlich ein Problem. Was willst du sonst machen? Wenn die kein Netz haben, dann kannst du nur die Arbeitsblätter hinschicken und Telefonkonferenzen vielleicht einberufen. Die gibt's ja nun auch. Man kann also durchaus mit der Klasse auch so mal kommunizieren. Man muss sich ja nicht unbedingt jetzt per Video, also Videokonferenz würde ich eh nicht machen, wenn die zu Hause sind, sei denn der Lehrer lässt sich zeigen. Aber auch dann haben wir ein Datenproblem. Also ich glaube, man sollte über andere Formate nachdenken. Und Videokonferenz ist ja nun irgendwie ein adäquates Mittel. Es wird ja nun schon seit Jahrzehnten praktiziert. Also ich glaube, da muss man kreativ arbeiten. Und wir müssen über Ostern, also sollten diese Maßnahmen verlängert werden, auch nach Ostern, dann muss im Grunde diese Zeit genutzt werden, der Osterferien zu überlegen, wie schaffen wir das, dass wirklich alle Kinder erreichbar sind. Also darüber müssen wir uns jetzt dringend Gedanken machen, irgendwie kreativ, und da müssen wir kollaborativ als Gesellschaft im Grunde auch mithelfen.
Absolut, und vielleicht tatsächlich auch noch den Schritt davor gehen, nämlich jetzt dann auch gleich zu überprüfen, wie viele habe ich denn im Moment erreicht, wie viele sind eigentlich erreichbar, um da überhaupt auch eine Ableitung dann für die Zukunft überhaupt zu schaffen. Und tatsächlich finde ich diesen Tipp sehr gut zu sagen, wenn sich Lehrer jetzt viel stärker zusammenschließen, auch bei der Gestaltung der Inhalte, sage ich mal, bleibt ja wieder mehr Zeit für Elternarbeit und für Betreuungsarbeit, für pädagogische Arbeit. Und das ist übrigens ja auch ein Argument, warum Leute, wie wir sagen, digitale Bildung deshalb vorantreiben, weil wir genau dahin wollen. Also weil ja gerade auch alle Pädagogen stöhnen, dass sie gar nicht mehr pädagogisch arbeiten können oder dass die Anforderung an Pädagogik steigt, also eher sie mehr coachen müssten, eher die Klasse bändigen müssen und so weiter. Und wenn man aber nur damit beschäftigt ist, seinen Stoff rein zu übertragen, dann fallen diese Dinge natürlich dann unter, auch gerade bei Lehrermangel und so weiter und so fort. Und deswegen ist natürlich digitale Bildung eine Riesenchance, wieder zurückzukommen zur persönlichen Betreuung, zur persönlichen Coaching, zur Beratung etc., zur Pädagogik.
Wir sehen ja jetzt genau an diesen Bildungsungleichheiten, die ja jetzt noch verstärkt werden teilweise. Wir sehen ja, welche Bedeutung wirklich Schule oder Lehrer haben für genau diese Kinder als Sozialisierungsinstanz, ne, neben den Eltern. Und das ist immens wichtig, da wirklich Freiräume zu schaffen. Mhm. Und das geht halt unter den gegebenen Bedingungen wirklich nur über Kollaboration.
Mhm. Absolut. Eine weitere Frage: Wie geht Online-Lernen quick and dirty, wenn Zeitstruktur und Selbststruktur schwerfallen?
Ja, auch das ist natürlich ein Grundproblem, weil wir das nie gelernt haben, selbst zu lernen. Ist ein kann, ich würde jetzt mal sagen, tatsächlich ein Versagen der Schulen schon immer gewesen, womit alle kämpfen, also auch die Erwachsenen jetzt in diesem VUCA-Zeitalter, ne, die ja dann auch auf einmal auf sich selbst zurückgeworfen sind und jetzt von jetzt auf gleich irgendwie in den Selbstlernmodus gehen sollen, gar nicht wissen wie, weil sie es nie gelernt haben, bis hin zu den Lehrern und Lehrerinnen, die auch da überfordert sind, weil sie es auch nie gelernt haben. Und das ist ein ganz großes Problem. Ich kann immer nur vorbeten, also vorleben, ist einfach vorleben. Als Erwachsene versuchen zu zeigen, wie das geht. Also das ist so, wie wenn Eltern Sport treiben, treiben die Kinder oft auch Sport. Wenn Eltern lesen, lesen die Kinder auch und so weiter. Also dieses Verhalten wird dann erstmal kopiert. Mhm.
Und ich glaube auch tatsächlich, da gibt es ja Anleitungen im Netz, also zum Thema Zeitmanagement. Ich glaube sogar mittlerweile zu dem ganzen Homeschooling-Bereich. Also da kommen ja Anleihen auch aus dem agilen Arbeiten, Scrum-Methodiken und so weiter. Da vielleicht finde ich auch nochmal ein paar Links, die ich hier da hinzufüge zur Episode. Aber auch da gibt es nochmal ganz konkrete Anleitungen, wie man sich selber trainieren kann, auch Zeit zu managen, sich zu strukturieren, Aufgaben zu strukturieren über die Woche und so weiter. Und vielleicht auch einfach an dem Punkt auch mal die Überforderung zu akzeptieren, sich da nicht noch mehr verrückt zu machen. Das hilft halt auch manchmal zu sagen, das ist jetzt einfach so und ich muss das jetzt einfach auch mal aushalten können. Oder eben selber in die Pötte kommen und daran arbeiten. Also ohne Arbeit genau, geht sowieso nicht.
Genau, das hatte ich ja auch in dem Artikel geschrieben, Prozesse entzerren. Also man muss nicht alles gleichzeitig machen, sondern man fängt mit irgendwas an und entwickelt sich dann nach und nach und nach weiter. Mhm. Also einfach anfangen und alles andere zur Seite schieben.
Ja. Dann eine Frage. Für uns wäre wichtig, wo Leitung und Lehrer verständliche und vor allem anschauliche Leitfäden finden können. Das Netz ist geflutet mit unstrukturierten Infos. Wir sehen den Wald vor Bäumen nicht.
Ja, dann kann ich ja wieder auf Matthias seine Ausführung. Am Freitag ist es fertig, hat er mir geschrieben. Und die Webpage werden wir ja unten einhängen. Und da ist im Grunde diese Anleitung Quick and Dirty nochmal ein bisschen allgemeinverständlicher organisiert, auch ein bisschen visueller und ein bisschen multimedialer. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Mhm.
Genau, ansonsten auch da gilt, es gibt ja Communities, Netzwerke von Lehrerinnen, Lehrern, sich dem anschließen und einfach nachfragen im Zweifel. Das ist ja das, wo wir schon lange im Netz, in Communities arbeiten, gang und gäbe. Wenn wir es nicht wissen, fragen wir jemanden, den wir kennen und sagen, hier, was hältst du davon? Habe ich hier gefunden? Nee. Und machen dann selber Linklisten. Das kommt ja dann dazu. Also jeder, der dann was gefunden hat, sollte es natürlich weitergeben. Das ist das Grundprinzip, damit sich eben langfristig diese Inhalte, die guten Inhalte dann auch durchsetzen. Das ist so ein bisschen das Wikipedia-Prinzip.
Ja, auch wie so ein Wollknäuel. Ne? Ja. Also wenn man so ein wirres Wollknäuel hat, dann muss man gucken, dass man irgendwo den Faden findet, wo man anfangen kann. Und dann geht's los und dann fängt man an, den zu ziehen.
Genau. Dass man ihn. Und das wird niemand für einen komplett erledigen. Also auch das, diese Lean.
Nochmal bitte?
Das wird auch niemand für einen komplett erledigen. Also das heißt, der Ansatz ist ja gemeinsam und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Das ist sozusagen das neue Grundprinzip des Ganzen. Genau. Letzte Community-Impuls war noch, das ist vielleicht noch ein bisschen was ganz anderes, aber trotzdem vielleicht mal ganz kurz spannend zu thematisieren, weil wir dann im Hochschulkontext sind. Und zwar wurde ja diskutiert über das sogenannte Nullsemester für das Sommersemester 2020, wo es darum geht zu sagen, das eine Semester zählt einfach nicht, also es findet nicht statt. Und da hat die baden-württembergische Wissenschaftsministerin eine klare Absage erteilt und hat gesagt, das sollen die Hochschulen bitte alles komplett online machen. Wie realistisch siehst du das und was würdest du persönlich dazu sagen?
Ich finde die Ansage mal richtig gut. Also, weil das kann nicht sein, wir hatten es ja eingangs schon, irgendwie seit 20 Jahren gibt es E-Learning an Hochschulen und es sind Milliarden Gelder da reingeflossen. Und sie sind nicht fähig, das ist auch wieder ein systemisches Problem, weil die Hochschulen halt Drittmittel finanziert sind und immer wieder nach neuen Drittmitteln Ausschau halten und die bauen nie aufeinander auf oder selten. Und insofern haben die da so ein Flickenteppich an irgendwelchen Initiativen, die aber nie weiter fortgeführt werden, weil da für die Fortführung gibt es kein Geld, sondern immer nur, und dann auch immer wieder neue Plattformen, ne? Für die Plattformentwicklung kriegst du halt Geld. Und so bauen diese Plattformen auch nicht aufeinander auf. Und deshalb haben wir das jetzt, diesen Salat hier. Und das ist natürlich auch ein Problem der Hochschulen, die das nicht hinbekommen haben, sich zu organisieren in irgendeiner Art und Weise. Natürlich kann man auch Hochschulen, das wird denn, wenn ich mal wieder Zeit habe, werde ich nochmal so einen Artikel schreiben. Natürlich kann man Hochschule 4.0 heute auch ganz anders denken als Plattform im Grunde. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass an jeder Hochschule Mathe 1, 2, 3 gelehrt wird in Präsenz und dann gehen die anschließend doch auf YouTube, um sich das irgendwie vom Mathelehrer erzählen zu lassen, der es ihnen besser erklärt. Also das kann alles nicht so sein, wie es ist. Es werden unglaublich viele Gelder verschleudert. Und insofern finde ich dieses Nicht-Semester ist unter dem Gesichtspunkt, dass jetzt tatsächlich Studierende, die unter so einer Doppelbelastung dann auch leiden, in prekären Situationen vielleicht auch zu Hause helfen müssen und das dann aufs BAföG angerechnet bekommen als Semester, ist ein Problem. Das sehe ich ein. Aber nicht, dass die Hochschulen dadurch quasi das als Freisemester oder als nicht richtiges Semester betrachten können. Das kann nicht sein. Und das muss, dieser Druck, den finde ich gut, dass sie den jetzt kriegen. Weil das hätten sie schon längst darauf vorbereitet sein können.
Absolut. Und in dem Kontext finde ich es dann auch ein bisschen, amüsant, wäre ein bisschen zynisch, aber dadurch, dass Bologna so ein bisschen zur Verschulung der Universitäten beigetragen hat, weil eigentlich würde man davon ausgehen, derjenige, der an einer Uni ist, müsste die Kompetenz haben, sich auch völlig selbstständig fortzubilden und zu lernen, zu recherchieren und so weiter. Und all die Informationen gibt es, die sind zugänglich, sie werden zugänglich gemacht jetzt kurzfristig im Zweifel, das ist alles machbar, aber diese Kompetenz, das selber sich aneignen, egal von welchem Ort aus, das ist halt wieder der spannende Punkt, dass das in den Schulen unzureichend vermittelt wird, also auch hier zu sagen, wenn ich jetzt Abi schreibe, auch da gibt es ja ähnliche Diskussionen, aber eigentlich könnte man sagen, wer die Hochschulreife erwerben will, muss in der Lage sein, auch so arbeiten zu können. Und da sieht man dann wieder, wo rächt sich die letzten 10, 20 Jahren und was ist einfach in Zukunft notwendig. Und von daher kann ich das nur sinnvoll ergänzen und sagen, ja, es ist eigentlich gut, dass dieser Druck da ist. Und blöd ist es halt für diejenigen, die an Hochschulen, also es gibt ja Hochschulen, die sehr, sehr gut online wirklich aufgestellt sind. Ich weiß es bei meiner Schwester, die haben eine sehr gute Plattform jetzt schon und die werden damit wesentlich besser umgehen als Hochschulen, die das so komplett verpennt haben und haben laufen lassen. Das ist dann für die blöd, die da studieren. Aber auch da, die könnten selber aktiv werden und es ist alles eigentlich verfügbar. Man muss es sich halt selber organisieren, ein Stück weit.
Ich würde den einen Gedankengang noch gerade damit anfügen. Mhm. Man könnte ja mal vielleicht darüber nachdenken, dass das Ergebnis des Schulwerdegangs nicht das Abitur ist, also die Hochschulbefähigung, sondern die Internetbefähigung oder die Selbstlernbefähigung über das Internet. Und gegebenenfalls kann man auch mal auf eine Hochschule gehen. Ich habe da gar nichts dagegen. Ich finde wissenschaftliche Forschung extrem wichtig, aber die Forschung vor allen Dingen. Die Lehre kann ganz anders transformiert werden. Und im Grunde wäre das eigentlich das zentrale Ziel, Kinder zu entlassen aus der Schule, die wirklich fähig sind, selbst lebenslang lernen zu können. Und zwar justament, die gehen raus und wissen, wie es geht.
Ja. Und das würde,
das ist heute nicht der Fall.
Ja, das würde auch diese leidige Drei-Klassen-Schulbildung nämlich wirklich mal auflösen, weil wir brauchen tatsächlich nicht nur Akademiker, die forschen und Wissenschaft und Dinge in der Richtung machen, sondern wir brauchen ja auch Maker, also Handwerker, Tüftler, Ingenieure, die uns mal eine Wasserleitung reparieren können, die aber sich genauso fortbilden, weil ja auch da Fortschritt stattfindet in der Technologie und so weiter. Und wenn man mal diesen Gedanken durchvollzieht und sagt, am Ende unterscheiden wir nicht mehr in Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten und Uni und Handwerker und Hilfsarbeiter, sondern auch das sehen wir ja gerade, dass gerade auch prekäre Berufszweige extrem wichtig sind zur Aufrechterhaltung unseres gesamten Zusammenlebens. Vielleicht ist das wirklich die große Chance, die sich dann auch in die Bildung einsickert, zu sagen, jede Arbeit ist extrem wichtig. Und jede Arbeit erfordert aber auch jeweils ein eigenes Kompetenz-Setting. Und ich kann jederzeit aber auch neue Dinge dazulernen und so weiter und so fort. Das wäre sehr, sehr wünschenswert, ja. Gut.
Schönes Schlusswort.
Ja, dann, wenn du sonst nichts mehr mit auf den Weg geben kannst, würde ich sagen.
Können, weiß ich nicht, aber ich, wir können ja mal gucken, was da so jetzt noch an Feedback kommt und dann machen wir irgendwann nochmal eine Session.
Sehr gerne, würde mich sehr freuen. Ich danke dir für deine Zeit. Die Links tragen wir noch zusammen. Findet ihr dann unter www.soziopod.de. Dort ist die Episode mit den Links und ihr findet das Ganze auf YouTube, egal wo ihr jetzt einschaltet. Und dich findet man auf fräuleinflow.de. Da findet man alles
komm,
über dich.
Komm.
Oh, ja, dann. Komm. Und dort findet man deine Artikel, deine Angebote und geht da gerne vorbei. Aber auch das werden wir alles verlinken. Vielen lieben Dank, Anja. War ganz toll und die Zeit ist verflogen. Und ja, dir noch einen schönen Tag und eine gute Zeit. Bleib gesund.
Danke, Patrick. Danke für die Einladung. Gerne. Schönen Nachmittag.
Tschüss.